Wir sind beim Thema Kultur der Ehre, immer noch. Und wir hatten 3 Sonntage. Gott ehrt uns, ist das Erste. Was heißt es, Gott zu ehren? Also, bitte? Gibt es da noch irgendwas? Nein. Okay, Gott ehrt uns, indem er uns seinen Sohn gegeben hat und indem er uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Und dieses Bewusstsein ist wirklich ein lebensveränderndes Bewusstsein, wenn wir das verinnerlicht haben, dass Gott uns zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen gemacht hat, haben wir ein anderes Selbstbewusstsein, als wenn wir immer betteln müssen. Wir sind keine Bettler, sondern wir sind Kinder. Wir haben ja mehr als kleine Kinder, wir sind erwachsene Kinder, wir haben die Prokura, wir haben den Siegelring des Vaters und so weiter. Das ist das, was Gott uns gibt. Damit ehrt er uns. Wie können wir ihn ehren? Erstens, indem wir ihm glauben und vertrauen. Eine sehr simple Aussage und doch sehr elementar, denn es geht beim Glauben eben nicht um unseren Kopf, sondern um unser Vertrauen, um unser vertrauensvolles Hinausgehen aufs Wasser, wenn er uns ruft. Und das hat Abraham getan und viele andere in der Bibel, von denen wir lesen. Waren sie perfekte Menschen? Nein, kein einziger war perfekt. Alle waren sie Sünder, so wie wir. Das nächste Thema war, wir ehren Gott durch Danken. Das hatte ich letzten Sonntag gepredigt. Wir ehren ihn, indem wir ihm danken. Heute, wir ehren ihn durch Anbetung. Und deshalb auch die andere Reihenfolge des Gottesdienstes, wir ehren ihn durch Anbetung. Wir beschreiben in der Anbetung die Schönheit Gottes und öffnen unsere Herzen für ihn. Was heißt Anbetung? Anbetung heißt, wir ehren ihn und wir loben ihn nicht, weil er uns so viel Gutes geschenkt hat und weil es uns gut geht, sondern weil er ist. Es geht in der Anbetung um ihn und wir schauen auf ihn und nicht auf uns. Und von daher ist Anbetung eine Weiterführung des Dankens. Danken heißt, ich überlege mir, was hat er mir Gutes getan? Was hat er mir geschenkt? Anbetung ist, ich bete ihn an, weil er ist und was er ist und wer er ist. Ich schaue auf ihn und es hat nichts zu tun mit dem, wie es mir geht und ob er mir gerade etwas geschenkt hat, mir persönlich. Dieses hat wiederum ganz viel Auswirkungen auf uns selber. Und deshalb möchte ich diese Predigt etwas erweitern. Anbetung als eine geistliche Waffe, die er uns in die Hand gibt. Anbetung ist ein genuiner Bestandteil von Kultur der Ehre. Und Kultur der Ehre ist etwas, was dem Feind Gottes die Tür weist und die Gegenwart Gottes anzieht. Und das ist ein Geheimnis. In Epheser 6 heißt es, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Was heißt das? Es geht darum, dass es Mächte gibt, die unser Leben bedrohen, die uns Leben und Lebensqualität rauben wollen, die uns anfechten, die uns daran hindern wollen, Gott zu dienen und ihm zu vertrauen. Und da sagt eben Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, wir können das nicht einfach überwinden mit einem starken Willen, sondern wir brauchen dafür geistliche Waffen. Anbetung ist so eine Waffe. Zweite Chronik 20 steht eine interessante Geschichte zu dem Thema. Ich lese die ganze Geschichte nicht vor, ihr könnt sie selber zu Hause nachlesen. Da wird Israel bedroht durch einige Völker, sie geraten in Furcht und fragen Gott, was zu tun wäre. Und während das ganze Volk vor Gott steht und fragt und betet und fastet, kommt der Geist Gottes über Jahaziel und spricht zu ihm Folgendes, was er dann weiter sagen soll im Namen Gottes. So spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, wenn sie auf den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht, morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Und dann ziehen sie folgendermaßen gegen ihre Feinde los. Vers 21. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprachen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewig. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Wenn man dann weiterliest, erkennt man, dass sie gar nichts tun. Sie kämpfen nicht mit Waffen, sie singen einfach nur. Dann passiert es, dass auf einmal andere Feinde kommen und dass sie sich gegenseitig umbringen. Und Israel steht einfach da und guckt zu. Und hinterher sammeln sie die Beute ein. Zweite Chronik 20 ist eine lange Geschichte, deshalb lese ich die nicht vor im Einzelheiten. Aber das passiert ja öfter in diesen Geschichten. Wenn ihr Probleme habt mit diesen Kriegsgeschichten im Alten Testament, ich habe das auch. Ich kann mir das so faktisch auch nicht so vorstellen, aber es hilft mir zu sagen, gut, es gibt geistliche Feinde, die wir haben. Und so kann ich es dann auch verstehen als ein Bild für uns. Wir haben auch geistliche Feinde. Es gibt Dinge, es gibt Mächte in unserem Leben, es gibt Anfechtungen in unserem Leben, die kann man nicht menschlich besiegen. Und da braucht es andere Waffen. Und so kann ich diese Geschichten dann sehr gut verstehen. Und sie loben Gott und Gott lässt die Feinde sich gegenseitig umbringen. Meine Freundin und Kollegin Ingrid Schemer aus dem Saarland erzählte vor einiger Zeit mir, sie kam von einem Kongress, sie war eigentlich völlig aufgefüllt von Gott und dann ging es ihr hundeelend. Sie ist nachts aufgestanden, saß auf dem Badewannenrand, dachte, sie müsste sich jetzt übergeben und es ging ihr einfach ganz schlecht. Und dann hat sie gedacht, jetzt lobe ich Gott. Jetzt lobe ich einfach Gott. Und das hat sie dann getan und sie sagte, gut, ich war hinterher nicht gesund, ich hatte eine Bronchitis, aber mir war es nicht mehr speiübel. Es war schon eine deutliche Verbesserung und dann konnte ich wieder ins Bett gehen und habe mich dann halt auskuriert. Aber es war eine deutliche Verbesserung und es hat was einen Unterschied gemacht, dieses Gottloben mitten in diesem Übelsein und in diesem ganzen Niedergedrücktsein. Lobpreis und Anbetung als geistliche Waffe. Ist ja schon komisch. Es gibt ja auch Leute, die kommen nicht in unsere Gemeinde, weil wir so eine lange Anbetungszeit haben, weil wir da eine halbe Stunde am Stück Gott anbeten mit Liedern. Mein Patenkind, eins meiner Patenkinder, als er 12 war, war er mit uns auf einer Freizeit und wir haben jeden Morgen eine Lobpreiszeit gehabt, eine Anbetungszeit und er hat mir dann gesagt, das ist doch Zeitverschwendung. Okay, so kann man's denken. Und dann gibt's die anderen, die sagen, naja, Lobpreis, das ist was für die Gefühlvollen, für die emotionalen Typen, nichts für die Intellektuellen und nichts für die Männer. Und da wird mein Denken ja etwas eingeschränkt. Ich muss ja immer wieder dieselben Texte singen und wir wiederholen die ja auch so oft. Das ist doch stumpfsinnig. So kann man es auch sehen. Lobpreis und Anbetung als geistliche Waffe. Zunächst mal möchte ich natürlich sagen, es geht jetzt nicht nur um diese halbe Stunde Worship im Gottesdienst, sondern es geht ja um unser Leben, um unser gesamtes Leben, um unseren Alltag, alltäglich, jeden Tag. Warum ist Lobpreis, wieso ist Anbetung eine geistliche Waffe? Und hier schließt sich der Kreis mit der Kultur der Ehre. Kultur der Ehre als Gesamte ist sozusagen eine geistliche Waffe und nimmt dem Feind Gottes den Raum zu wirken. Ein paar Punkte dazu. Wieso ist Anbetung eine geistliche Waffe? Anbetung betrachtet den Feind nicht, sondern lässt ihn links liegen und schaut auf Gott. Es richtet unser Vertrauen auf ihn. Wenn wir unsere Hände hochstrecken, lassen wir unsere Waffen fallen. Die Israeliten tun nichts. Sie beten Gott an und der Herr macht das dann mit den Feinden. Sie konzentrieren sich auf Gott und Gott setzt seine Kraft frei. Und das frustriert den Feind. Denn wenn er nicht beachtet wird, verliert er das Interesse an uns. Anbetung weckt auch die Erwartung an Gottes Wirken. Denn wenn wir ihn anschauen, schauen wir auch an, was er für uns getan hat. Und warum sollte er das nicht auch heute tun? Er ist doch derselbe, gestern, heute und morgen. Er möchte heute genauso wirken wie damals. Zweitens, wenn wir Gott auch dann noch loben, wenn es uns schlecht geht, vertreiben wir den Feind, weil er uns durch unsere Not ja gerade von Gott abbringen möchte. Wenn wir aber in der Not ihn trotzdem loben, stärkt uns die Not und der Feind geht und er hat nicht mehr so viel Interesse an uns. Es gibt da unendlich viele Geschichten dazu. Eine für mich sehr eindrückliche war von einem Ehepaar in der Vineyard, auch ein Kollegen-Ehepaar. Sie verloren ganz, ganz plötzlich ihren 2 Jahre alten Sohn durch eine Krebserkrankung. Völlig überraschend. Sie haben 2 Tage erfahren, dass er das hat. Dann wurde er operiert und auf dem OP-Tisch ist er gestorben. Tragisch, unendlich tragisch. Dann wurde sie wieder schwanger, was sie nicht sich in der kurzen Zeit nicht gewünscht hatten, weil dann war auf einmal das neue Kind und die Trauer und das alles. Dann wurde das neue Kind geboren und es hatte keinen Darmausgang. Und dann musste dieses Kind als gerade geborenes Kind noch auch auf den OP-Tisch. Und natürlich, ihr könnt euch vorstellen, die Eltern, was das für sie war. Ihr Kind gestorben auf dem OP-Tisch und jetzt das zweite, gerade geboren, sofort wieder operiert, denn sonst hätte wäre es auch gestorben. Ohne Darmausgang kann man ja nicht leben. Und sie haben gesagt, das Lied, also sie haben Gott angebetet. Yet I will praise you, Lord. Yet I will praise you, Lord. Trotzdem werde ich dich loben. Trotzdem werde ich dich loben. Ich glaube, das Lied ist von Brian Dirksen. Brian Dirksen hat in seiner Familie auch ganz viel Elend. Ist von Brian Dirksen, ne? Brian Dirksen und seine Frau, die haben mehrere behinderte Kinder. Und leben damit. Und er hat viele moderne Klageanbetungslieder geschrieben, von den Klagepsalmen. Also Anbetung ist ja nicht immer happy clappy, überhaupt nicht. Sondern Anbetung heißt es, ich schaue auf ihn, ich lobe ihn, ich lasse mich nicht von der Not runterziehen, sondern will ihn loben, will an ihm bleiben. Und das kann ein Weg mit Tränen sein, mit Schmerzen und mit Trauer. All das. Wir müssen nicht jubeln bei der Anbetung, denn manchmal ist es uns nicht zum Jubeln. Anbetung drittens vertreibt dann aber auch depressive Gedanken. Ich sag jetzt mal normal depressive Gedanken. Ich spreche nicht von klinischer Depression. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Das ist eine Krankheit. Da bin ich nicht kompetent, etwas dazu zu sagen. Ich spreche jetzt von depressiven Gedanken, die wir alle mal haben. Und Anbetung vertreibt diese Gedanken. Es gibt dieses Sprichwort, Danken vertreibt das Wanken und Loben zieht nach oben. Die Frage ist, auf was wir uns konzentrieren, auf das Negative oder auf Gott. Das ist eine Grundfrage unseres Lebens. Das ist auch beim Danken die Frage, ne? Gucken wir das Positive oder das Negative an. Ich weiß nicht, hat jemand die Übung gemacht, jeden Tag 5 Dankanliegen? Hey, super, habt ihr Erfahrungen gemacht damit? Mögt das kurz erzählen?
Also vor ein paar Jahren Vor ein paar Jahren hatte Birgit einen Kurs gemacht, hatte das angeregt, abends zu danken, 5-mal. Und in der Woche hat man ja dann schon 35 Mal und so. Und da habe ich angefangen, mir so eine Art Danktagebuch zu führen. Und das ist wunderbar, weil es ist erstmal natürlich ein guter Tagesrückblick. Dann immer der Blick durch den Fokus, was ist daran positiv? Es passiert ja oft ganz Schlimmes. Und dass ich dann überlege, was ist denn trotzdem gut daran? So in dem Stil, dass es nicht schlimmer war oder so. Also es tut wirklich super gut. Ich lese auch manchmal noch die Tage zurück, irgendwas war gestern und so. Es ist wunderschön, ja. Mhm.
Möchtest du was sagen?
Ja, ich mache das schon viele Jahre lang, so bevor ich bete in der Anbetungszeit morgens, dass ich erstmal überlege, wofür kann ich danken. Das öffnet mich überhaupt für das Gebet, was danach kommt. Dies war jetzt eine Herausforderung, diese Woche immer wieder neue Dinge zu erfinden oder zu finden, für die ich danken kann, weil ich habe da natürlich mit der Zeit so eine gewisse Routine, dass ich im Prinzip mir immer wieder für die gleichen Sachen danke, dass ich leben darf, dass ich gesund bin, dass ich glücklich verheiratet bin, dass ich Kinder habe, dass ich einen Beruf habe und so weiter. Das sind natürlich mehr als 5 Sachen. Ich hätte jetzt jedes Mal 5 raussuchen können, aber es ist schon toll, wenn man da sich in diesen Gedanken hineingibt und sieht, welche Pracht Gott vor uns ausgebreitet hat mit all dem, was er schenkt. Das ist so, wie wenn man bei schönem Wetter nach draußen in die Natur geht und sieht, was er einem alles geschenkt hat. Wenn man sich auf diese Dinge konzentriert, dann steht man plötzlich wie auf einer großen Blumenwiese. Das ist einfach toll.
Danke. Renate, magst du auch was erzählen?
Ja, ich meine, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, von... Also 5 bis 5:30 stille Zeit mache. Als erstes danke ich Gott immer, dass er Jesus für uns auf die Welt geopfert hat. Jesus fürs Kreuz und geht einfach mein Herz auf. Und Gott hat mir eine ganz tolle Woche heute geschenkt. Also ich war total überwältigt. Zum ersten Mal, ich habe nicht viel Geld und ich wollte mir Blumen kaufen. Und ich spare das Geld für was anderes. Nachmittags hält meine Nachbarin und kommt mit einem riesengroßen Strauß Blumen. Ich hatte nur eine Vase. Wenn ich mir Blumen gekauft hätte, hätte ich die anderen gar nicht verwenden können. Ich wusste direkt, dass es von Jesus war. Und dann auch noch Pfingstrosen, die ich mir nie gekauft hätte oder so. Ne? Und der hat mich gestern so beschenkt, also im Gebet, und hat so zu mir gesprochen und mir alle Ängste weggenommen und hat mich als vollkommen rein empfunden. Und ich habe mich nicht als rein empfunden. Das war überwältigend.
Super, danke. Wow, schön. Vielen herzlichen Dank. Nächster Punkt, 4. Danken wirft unsere Sorgen auf Jesus und stärkt unser Vertrauen auf ihn. Das sind immer nur kleine Nuancen. Indem wir auf Gott schauen, wird das andere kleiner. Indem wir ihm unsere Sorgen geben, wird es uns leichter. Indem wir ihm vertrauen, rücken die Prioritäten wieder in die richtige Reihenfolge. Manche sagen, wenn das und das passiert, kann ich ihn nicht mehr loben. Das gibt's ja auch manchmal, also es hat mir jemand schon mal gesagt, nein, jetzt ist dieser und jener Krieg, da kann ich Gott nicht loben, der das zulässt. Oder dieser oder jener Mensch ist gestorben. Okay. Danke, Bernhard. Ich habe ja dieses tolle Ding hier. Das ist echt ein Riesengewinn. Aber ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ja, wenn das und das passiert, dann kann ich ihn nicht mehr loben. Aber das ist eben genau das, ist der Punkt, wo uns dann der Feind wieder kriegt. Weil genau, ich sag damit nicht, die Not kommt alles, das kommt alles vom, weiß ich was. Gebe ich jetzt keine Erklärung, woher die Not kommt. Mit der leben wir einfach. Wir leben in einer Welt, die nicht Gott gehört, und da erleben wir, ob Christen oder nicht Christen, dieselben Nöte. Alle miteinander. Es regnet und es scheint die Sonne über Christen und Nicht-Christen, über Menschen, die Gott ehren und die es nicht tun, nur die Gott kennen, die können anders damit umgehen. Für was kann ich ihn loben, wenn er mir einen lieben Menschen genommen hat? Ich kann ihn loben, weil er den Tod überwunden hat. Und das macht es einfach einen Unterschied. Natürlich traurig über den Menschen, den ich verloren habe. Und das darf ich auch. Und es braucht auch Zeit. Aber ich will ihn weiter loben. Und das macht einen Unterschied. Wie Renate sagte, ich kann ihn jeden Tag anbeten, weil er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich kann ihn anbeten, weil er die Schuld auf sich genommen hat. Ich kann ihn anbeten, weil er wiederkommen wird. Ich kann ihn anbeten, weil er Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Und es ist mehr als eine bestandene Klausur oder eine besiegte Grippe oder ein Parkplatz, den er mir geschenkt hat. Wiewohl wir auch für diese Kleinigkeiten danken können. Natürlich. Anbetung gibt uns Teil an Gottes Sicht, an Gottes Absichten und Plänen für seine Welt. Wir bekommen Teil an seinem Herzen. Wir erkennen seine Barmherzigkeit für die Menschen. Und je näher wir ihm sind, desto mehr erfahren wir seine Absichten und seine Pläne. Und wenn wir Gott anbeten, treten wir hinein in einen Raum von Gottes Gegenwart. Und das ist die stärkste Waffe überhaupt. Und da gibt es etwas Faszinierendes, auch in 2. Chronik 5. Das ist bei der Einweihung des Tempels. Da sind mehrere, also ganz, ganz viele, wahrscheinlich Hunderte, die singen und Trompete bliesen und Zimbeln und Psalter und Harfen und so weiter, alle möglichen Instrumente spielen. Und da heißt es, es war wie, als wäre es einer, also so eine Einheit war da, der trommelte und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt wie mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Die Priester konnten ihren Dienst nicht tun, weil die Gegenwart Gottes da ist, da war, wie eine Wolke. Es muss eine so dichte Atmosphäre gewesen sein, die man hätte schneiden können. So stark war die Gegenwart Gottes da. Herrlichkeit Gottes hat im Alten Testament dasselbe Wort wie Schwere. Wenn Gottes Geist sehr stark da ist, dann fühlen wir wie eine Schwere auf unserem Körper. Es gibt ja auch das, dass wir dann eventuell, wenn die Gegenwart Gottes so stark da ist, nicht mehr aufstehen können. Oder wenn wir stehen, umfallen. Nicht erschrecken, dabei passiert nichts. Man kann dann hinterher, wenn Leuten das passiert, sie fragen, wie es ihnen ergangen ist. Also ich ermutige zu einem sehr lockeren Umgang damit. Einfach ein ganz natürlicher Umgang damit. Aber diese Schwere, deshalb konnten sie offensichtlich sich nicht vom Platz bewegen und konnten ihren Dienst nicht tun. Wir beten vor jedem Gottesdienst, dass Gottes Herrlichkeit diesen Raum erfüllen möge und dass alle, die eintreten, diese Gegenwart Gottes erfahren, jeder von uns. Und dass es nicht ja die super Predigt war oder die super Musik, die uns dann bewegt in diesem Gottesdienst. Es packt ja auch einen unheimlichen Druck auf diejenigen, die hier vorne stehen. Die Predigt muss immer super sein und der Worship auch. Sondern wir beten, dass Gott uns berührt mit seiner Gegenwart. Dass Gott uns berührt und dass wir uns öffnen können für ihn. Das hat ja auch damit zu tun, ob wir uns öffnen können für ihn, dass er uns berührt. Das kann ein Halbsatz sein, der uns dann trifft. Es kann ein halber Vers sein in einem Lied. Das kann eine Begegnung sein, das kann ein Lächeln sein, das kann eine Umarmung oder ein Handschlag sein. Einfach, dass Gott uns berührt mit seiner Liebe. Er ist im Lobpreis gegenwärtig mit seiner Herrlichkeit und wir beten ihn deshalb auch so gerne an, weil er da ist. Wir strecken uns aus zu ihm. Wenn wir singen eben nicht einfach nur. Das sei auch in die Richtung derer gesagt, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Wenn wir so viel singen, singen wir nicht einfach nur, sondern wir erwarten seine Nähe und dass seine Nähe uns verwandelt. Und das macht das Schrecklichste erträglich und das Normale schön. Es beflügelt uns und es gibt Kraft. Wie kommen wir dahin, Gott anzubeten? Nicht nur, wenn es uns gut geht, sondern immer, es ist eine Entscheidung. Genau wie mit dem Danken, es ist eine Entscheidung. Es ist ein Entschluss, ihn anzubeten, egal was ist. Hiob sagt, und wir haben das vorhin gesungen, ich meine, das ist heftig, das zu singen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist ein heftiges Ding. Man kann das, wenn es einem gut geht, so einfach singen. Wenn es einem schlecht geht, ist es schwer. Ganz schwer. Aber dazu sind wir eingeladen. Es bedeutet nicht, dass wir das Schlimme und das Schreckliche in unserem Leben verleugnen und verdrängen. Es bedeutet nicht, dass wir sagen, es ginge uns gut, wenn es uns nicht gut geht und wenn wir schreien könnten. Es heißt, dass wir, wenn wir schreien und es uns zum Schreien zumute ist, wir ihm trotzdem die Ehre geben wollen und sagen wollen, Gott, ich bleibe trotzdem bei dir und ich werde dich loben. Und dann ist es etwas, dass wir es tun, dass wir es wirklich tun und uns aufmachen. Und wir werden merken, dass es uns verändert, dass es uns Gott näher bringt, und das Negative vertrieben wird.